Verbauen wir in 10 Jahren immer noch Lithium-Ionen-Zellen in unseren Elektroautos oder werden dann ganz andere Batterietechnologien relevant sein? Das ist eine der Fragen, die wir heute klären wollen. Also los geht's!
Ja, um einen Blick auf den aktuellen Stand der Zellforschung zu werfen und einen Einblick zu bekommen, wohin die Reise womöglich geht bei der Zelltechnologie, bei der Batterietechnologie, haben wir heute eine echte Koryphäe der Batterieforschung bei uns hier im Podcast zu Gast.
Und zwar ist das Professor Dr. Maximilian Fichtner, geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Institut Ulm, wo er unter anderem an Festkörperzellen und Post-Lithium-Speichern forscht. Zum Einstieg wollen wir aber nochmal kurz auf die heute dominierenden Technologien eingehen. Da sind ja insbesondere sogenannte NMC und LFP-Akkus in aller Munde bzw. in fast jedem Auto verbaut. Können Sie kurz erläutern, was hinter diesen Begriffen sich verbirgt und was so die Vor- und Nachteile dieser beiden sind?
Ja, hallo erstmal. Also freue mich hier zu sein. NMC und LFP-basierte Batterien bezeichnen eigentlich das Material, was im Pluspol von so einer Batterie sich befindet. NMC steht für Nickel-Mangan-Kobaltoxid. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des ursprünglichen Materials Kobaltoxid. Da hat man also festgestellt, dass reines Kobaltoxid ist nicht eine besonders tolle Idee. Man hat es dann graduell durch Nickel und Mangan ersetzt. Das sind also im Augenblick Zusammensetzungen, die haben 80% Nickel, 10% Mangan und 10% Kobalt. Das heißt, der Kobaltanteil ist relativ weit zurückgedrängt worden. Das sind die Materialien mit der höchsten Speicherkapazität im Augenblick. Gegenüber steht das LFP, steht für Lithium-Eisenphosphat, also Eisen wie Ferrum. Lateinisch, daher das F, Lithium-Eisenphosphat. Das ist ein Material, was keinerlei kritische Rohstoffe mehr enthält, kein Kobalt, kein Nickel. Und es ist auch deutlich billiger als diese NMC-Materialien. Es ist aber auch von seiner Speicherkapazität schwächer auf der Brust. Und wenn man die beiden vergleicht, ist es so, dass man halt für langreichweitige Batterien bestimmte Batterie-Pack-Designs braucht, in denen man einfach genügend von dem LFP-Material unterbringen kann. Aber sowas ist auf einem guten Weg, beziehungsweise ist auch schon etabliert. Das heißt, die modernen Fahrzeuge, die aus China zum Beispiel kommen, die haben also größtenteils LFP-Batterien. Es gibt einen Vorteil und es gibt einen Nachteil. Bei LFP ist es zum Beispiel so, dass also der Nachteil ist nicht nur die geringere Speicherkapazität, sondern auch, dass es bei niedrigen Temperaturen nicht so gut läuft. Das heißt, man muss die Batterie entsprechend vortemperieren, aber das geht auch, das wird auch gemacht.
Wir stellen es ja auch mal wieder fest, wenn wir so die technischen Daten uns anschauen von den Fahrzeugen, die so neu auf den Markt kommen, dass jetzt ja auch immer mehr deutsche Hersteller so eine Mischung fahren mit NMC, so für die Long-Range-Varianten, sage ich mal, und LFP dann für die Einstiegsversion. Da hat sich auch in den letzten Jahren einiges getan. Man muss sich ja nur mal angucken, wie die Batteriekapazitäten hochgegangen sind, die heute in so einem Auto stecken. Die Frage ist aber, wie viel Potenzial steckt denn da noch drin? Oder haben wir da noch Möglichkeiten oder sind wir schon an so einer Grenze angekommen und viel mehr geht jetzt mit der Technologie gar nicht mehr?
Naja, es gibt noch einige Dinge, die praktisch auf der Pfanne sind. Was jetzt gerade bekannt gegeben worden ist, ist von General Motors, das LMR, das ist also lithiumreicher Nickel-Mangan-Spinell. So nennt sich das Material einfach. Das hätte also nochmal eine höhere Speicherkapazität, gravimetrisch. Man muss dabei aber auch immer schauen, wie die sogenannte Dichte des Materials ist. Ein leichtes Material klingt erstmal nach einem Vorteil, aber ein leichtes Material heißt eben auch, dass es für die gleiche Masse ein größeres Volumen braucht. Und das Volumen ist eben begrenzt in Batterien. Und deshalb hat man in den letzten Jahren auch am sogenannten Batterie-Pack gearbeitet. Das ist also die große Wanne, in der die ganzen Batteriezellen untergebracht sind. Und man hat die Batteriezellen deutlich großzügiger konstruieren können, sodass man jetzt also von diesen leichten Materialien auch genügend unterbringt. Und das ist auch wichtig, weil diese leichten Materialien in der Regel Materialien sind, denen halt keine kritischen Rohstoffe mehr enthalten. vorhanden sind. Und die sind dann auch billiger.
Wenn man das mal so hochrechnet, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, so ein Oberklasse-Fahrzeug vielleicht mit 100 Kilowattstunden Akku, was wäre dann mit so einer Zelltechnologie möglich, da rauszuholen, wenn man sagt, das Volumen und ja, Gewicht wäre ungefähr im ähnlichen Rahmen vorgegeben?
Also wenn wir die absolut gleichen Batteriezellen hätten von der Architektur und den gleichen Batteriepack, dann kann man sagen, dass das LFP vielleicht ja ein Viertel bis ein Drittel schwächer auf der Brust als das NMC-basierte System. Allerdings ist ja letzten Endes die Frage, wie weit wollen wir denn eigentlich kommen? Ne, wenn ich jetzt gucke von der Firma Geely, den Zeekr 001, der vor einiger Zeit rauskam, da hat er eben so eine neue Batterie-Pack-Architektur, eine sogenannte Cell-to-Pack-Technologie. Bei BYD heißt es Blade Battery. Der hatte dann 140 Kilowattstunden, bringt 1000 Kilometer Reichweite mit LFP. Das geht also.
Und das Potenzial dann mit den, Sie hatten jetzt eben das Beispiel von General Motors genannt, LMR war es, glaube ich. Wie viel wäre da noch möglich oder wie realistisch ist auch deren Technologie, dass die in Serieneinsatz kommt?
Naja, die sagen ja, also, dass es sehr realistisch ist, dass sie jetzt praktisch schon dabei sind, die Sachen zu fertigen. Bei LMR war immer das Problem, dass die Haltbarkeit des Materials nicht besonders gut war, also die Zyklenfestigkeit. Das hat also zu früh abgebaut. Und da kann man so ein paar Dinge tun, um das Material zu verbessern. Und man muss vor allem das Material in einem sehr genau definierten Spannungsfenster fahren, sodass man es also nicht mit zu hoher Spannung, nicht mit zu niedriger Spannung fährt. Und dann kann das auch stabil laufen, ganz offensichtlich. Mhm. Ja. Und das wären jetzt also nochmal so zwischen 10% und 20%, was man da nochmal erwarten können. Ansonsten würde ich sagen, sind die Verbesserungen derzeit vor allem in der Batteriezellarchitektur und in Batteriepackarchitektur zu finden. Und das ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass in so einer fertigen Batterie, also in einem Batteriepack, da sind eigentlich nur so, ich sag mal, 30% des eigentlichen Aufbaus sind überhaupt das Speichermaterial. Das heißt, wir haben 70% einfach nur Gehäuse, Verdrahtung, Verpackung, irgendwelche Zusätze und so weiter. Das heißt, wir haben da einen viel größeren Hebel, diesen 70%. Also ich mache mal eine kleine Milchmädchenrechnung auf. Wenn ich sage 30% und die Hälfte davon ist Minuspol, die Hälfte davon ist Pluspol, also jeweils 15%. Das heißt, wenn ich die Speicherkapazität von dem Speichermaterial im Pluspol zum Beispiel verdopple, dann macht es auf die gesamte Batterie gerechnet nur etwa 8% aus. Ja, also es ist nicht so, dass sich das also direkt praktisch in der Art und Weise auch widerspiegelt, weil der Effekt wird einfach verdünnt. Und durch diese vielen inerten Anteile in den Batteriepacken. Deshalb ist es wichtig, dass man eben an diesem inerten Teil auch ansetzt und da Sache verbessert und den inerten Anteil zurückschraubt.
Gleichzeitig sehen wir ja jetzt, und Sie haben ja auch gesagt, es ist die Frage, wie weit will man das überhaupt treiben mit den Kapazitäten? Wir sehen ja jetzt, dass viele, gerade chinesische Hersteller, auch mit enormen Ladeleistungen jetzt auf den Markt kommen, wo man vielleicht dann gar nicht mehr die 140 Kilowattstunden Batterie benötigt, weil nach einer, ich sag mal, normalen Fahrzeit der Akku dann vielleicht innerhalb von 10 Minuten schon wieder aufladbar ist. Wie machen die das? Soweit ich informiert bin, sind die meisten dieser Fahrzeuge mit gewöhnlichen Lithium-Eisenphosphat-Akkus ausgestattet, die aber eben eine enorme Laderate jetzt auf den Markt bringen. Haben die irgendwelche besonderen Tricks gefunden oder fahren die Akkus dann doch auf Verschleiß irgendwie beim Laden? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also man muss da vielleicht drei Dinge im Auge haben. Das eine ist das Material selber. Wenn ich eine Batterie belade, heißt es, dass das Lithium vom Pluspol in den Minuspol wandert. Und da dann gespeichert werden muss. Und der Minuspol im Augenblick ist Graphit. Ja. Das heißt, es kommt darauf an, das Graphit in besonderer Weise vorzubereiten und so einzubetten und vielleicht zu beschichten, dass das Lithium besonders schnell und problemlos da reinwandern kann. Gleichzeitig muss Pluspol natürlich das Eisenphosphat so beschaffen sein, dass es auch genügend Strom aufnimmt, um dann die Lithium-Ionen loszuschicken. Das ist nur eine Sache. Die andere Sache ist, dadurch, dass beim sehr schnellen Laden da auch große Ströme fließen, erhitzt sich die Batterie. Mhm. Ja, und das war, also früher in der Anfangszeit, sagen wir mal vor 10 Jahren oder so, war das noch ein echtes Thema. Da haben die Hersteller auch schon sehr kritisch drauf geachtet, wie sie ihre Garantie machen, je nachdem, wie oft das einer schnell lädt oder nicht. Was dann passiert ist, war zum Beispiel, dass sich halt bestimmte Stellen dieser Batteriefolien, Wicklungen zu sehr erhitzt haben und dann hat sich diese Speichermasse, das ist eine dünne schwarze Schicht, die aufgetragen wird auf einer Metallfolie, die hat sich dann teilweise abgelöst, wenn es zu heiß geworden ist und dann sind Teile der Batterie unwirksam geworden. Mittlerweile hat man es geschafft, den sogenannten Innenwiderstand der Batterie deutlich zu senken. Und das kennen wir aus dem Physikunterricht, wenn irgendwo ein Widerstand ist, ich schicke da Strom durch, wird es da heiß. Und wenn der Widerstand geringer ist, wird es halt weniger heiß. Genauso ist es da auch. Das heißt, wir erzeugen von vornherein einfach weniger Hitze in der Batterie. Und als drittes Element kommt dann noch die Kühlung dazu. Also man hat diese Batteriepacks mittlerweile einfach deutlich besser verstanden als früher. Und kann die Kühlung auch so machen, dass man an neuralgischen Punkten halt verhindert, dass sich das da irgendwo überhitzt, sodass die Batteriepacks auch unter Schnellladebedingungen deutlich länger leben als früher.
Also es klingt jetzt schon so, als wenn das eigentlich absolut realistisch ist, was wir da immer wieder aus China hören, jetzt mit ja so 10 Minuten Ladezeiten oder noch schneller, dass man davon ausgehen darf, die bekommen das schon hin und auch nicht nur einmal und der Akku wird dann auch nicht nach 3 Jahren kaputt gehen und vermutlich selbst wenn, die Garantien sind ja meistens auch deutlich darüber hinaus, also der Hersteller hat ja auch relativ wenig Interesse, dann Akkus in der Garantie zu tauschen.
Ja, also man muss halt auch schon sehen, das ist nicht ein einzelner Hersteller, der da mal irgendwas in die Welt rausposaunt und keiner weiß, was da jetzt in Realitas dahinter steht, sondern es sind mehrere Hersteller. Ja, und die zeigen das alle, sie zeigen es auch in der Praxis. Deshalb würde ich mal sagen, ist es durchaus ernst zu nehmen. Und das Schnellladen ist halt ein neuralgischer Punkt. Ich meine, wir kennen alle vom Verbrenner, da kümmern wir uns gar nicht um die Reichweite eigentlich. Ich habe selber noch einen alten Verbrenner, den ich im Sommer als Spaßauto mal fahre. Ja, der hat auch nur 550 Kilometer Reichweite. Ja. Kümmert mich aber nicht, weil ich kann halt zur Tankstelle fahren, kann in 5 Minuten tanken und dann bin ich nach 10 Minuten oder so wieder draußen. In Zukunft wird es mit dem Batterieaufladen auch nicht viel anders sein. Außer, dass ich mich halt nicht mehr an die Kasse anstellen muss. Das geht dann halt direkt. Na, die Zeit spare ich mir.
Das sind ja schon auf jeden Fall enorme Entwicklungen, ja, die sich jetzt in den letzten Jahren mit den beiden eingangs erwähnten Zellchemien ergeben haben, also NMC und LFP. Dennoch schwirrt ja auch immer wieder der Natrium-Ionen-Akku rum, wird so ein bisschen als Hoffnungsträger, ja, im günstigen Segment, so ist zumindest meine Wahrnehmung, proklamiert. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird das auch nochmal so ein Gamechanger sein, um die Fahrzeuge vielleicht billiger zu machen? Das ist ja auch ein großer neuralgischer Punkt aktuell, dass für viele halt E-Autos dann immer noch ein bisschen zu teuer sind, gerade im Kleinwagensegment beispielsweise.
Also im Augenblick ist es tatsächlich so, dass der Natrium-Ionen-Akku noch ein bisschen teurer ist als der Lithium-Ionen-Akku auf Eisenphosphat-Basis. Das liegt unter anderem an den Speichermaterialien. Ist ja nicht so, dass das Natrium jetzt im Vergleich zu Lithium die Komponente wäre, die den Preis bestimmt. Das sind vor allem die Speichermaterialien, insbesondere im Pluspol. Und dann ist es natürlich so, dass die Fertigungseinrichtungen, diese Gigafactories, oder wo man jetzt anfängt, Natrium-Ionen-Akkus herzustellen, die müssen sich natürlich auch erstmal amortisieren. die, sag mal, abgeschrieben werden. Und dann ist auch das Potenzial voll da. Und dann kann man auch, sagen wir, dann haben wir einen echten Vergleich. Also ich sag mal, ich gebe mal folgende Prognose ab. Wenn es die Natrium-Ionen-Batterie schafft, und das scheint möglich zu sein, zumindest nach den letzten Ankündigungen von CATL, wenn sie es schafft, von ihrer Speicherkapazität in die der Eisenphosphat-Batteriezelle vorzustoßen, kann da ein Technologiewechsel stattfinden, weil die Natrium-Ionen-Batterie, außer der Tatsache, dass da jetzt kein Lithium mehr drin ist und sowas, ist nice to have, ja, aber sie hat ganz einfach auch ein paar technologische Vorteile. Das Natrium wandert schneller als das Lithium, obwohl es größer ist, aber das hat Gründe, können wir uns auch drüber unterhalten. Die Systeme lassen sich sehr schnell beladen und vor allem sind da auch andere Elektrolyte drin, die halt auch die Natrium-Ionen-Batterie bei starken Minusgraden noch sehr aktiv werden lassen. Also ich sage mal Folgendes, wenn ich eine NMC-basierte Batterie habe, bei minus 20 Grad bringt die, das kennen wir von der Praxis, vielleicht noch 70% oder so. Ja. Bei LFP, da sind diese Diffusionswege in dem Material noch ein bisschen enger, das reagiert sensitiver auf die Temperaturänderung. Da ist es sogar nur 60-65%. Während es bei der Natrium-Ionen-Batterie, die bringt halt noch 90% bei minus 20 Grad. Das heißt, sie ist ja noch besser als ein Verbrenner oder sowas. Ja. CATL macht ja jetzt auch gerade Werbung, die wollen ja, und das ist ein Riesenkuh, die wollen die Bleibatterie im Fahrzeug ersetzen, eine Starterbatterie. Und was jetzt gar nicht so bekannt ist, aber die Starterbatterie, die macht immer noch 35-40% vom Weltmarkt aus. Ja. Und wenn die es schaffen, die Bleibatterie also wirklich zu ersetzen durch eine Natrium-Ionen-Batterie, dann ist das natürlich ein Riesending. Und die sagen zum Beispiel, dass sie bei minus 40 Grad noch genügend Power liefert, dass die Karre anspringt. Und die kann man auch mal ein Jahr lang stehen lassen. Und dann läuft sie immer noch, was ich aber bei der Bleibatterie nicht machen kann. Wenn ich die Bleibatterie stehen lasse, dann vergröbern sich die Strukturen innen drin und dann läuft die nicht mehr richtig. Dann hat man noch geringe Kapazität und geht halt kaputt dann. Eine Bleibatterie muss also ständig laufen und das ist ein sinnvoller Batterie im Temperaturbereich. Also da hat die Natrium-Ionen-Batterie technologische Vorteile und möglicherweise eben halt auch Preisvorteile und sie wäre deutlich leichter als die Bleibatterie. Hm.
Gut, das sind interessante Entwicklungen am unteren Ende des Preisspektrums vielleicht. Jetzt nochmal ans andere Ende. So der gefühlte heilige Gral, über den immer wieder geschrieben wird, aber auch schon seit Jahren, ist ja die Festkörperzelle oder ja Feststoffbatterie. Und mir scheint es aber manchmal so, dass so ein bisschen wie die Fusionsenergie. Man sagt immer, ja, in ein paar Jahren kommt es jetzt aber wirklich. Und wie ist da Ihre Einschätzung? Wie lange müssen wir noch warten?
Das getraue ich mich nicht zu sagen. Aber ich kann einige Leute zitieren. Ja. Also der Chef von CATL hat kürzlich gesagt, naja, er weiß auch nicht, wann die kommen, vielleicht 2030. Mhm. Das heißt so viel wie, also entweder lügt er, oder was ich jetzt nicht unbedingt glaube, oder er sagt halt, man weiß überhaupt nicht, ob das Konzept überhaupt funktioniert. Mhm. Das Problem ist ein bisschen, dass wenn ich in der Batterie alles fest habe und das auf keramischer Basis mache, dann kriege ich ein Problem, weil ich beim B- und Entladen immer den Fall habe, dass sich ein Teil der Batterie ausdehnt. Wenn da zum Beispiel Lithium reingeht, dann bläht sich das ein bisschen auf, ein anderer schrumpft. Und die Materialien, die müssen aber alle in einem sehr innigen Kontakt stehen, mhm, damit da das Lithium durchwandern kann. Und das heißt, da ist immer das Risiko da, dass diese Kontaktflächen abreißen. Deshalb findet man die meisten Veröffentlichungen an Systemen auch derart, dass man halt die Batteriezelle in den Schraubstock gespannt hat, um da die Komponenten aufeinander zu pressen. Dann versucht man natürlich, das zu umgehen. Das heißt, man macht keine All-Solid-State-Battery, sondern man denkt dann über eine Almost-Solid-State-Battery nach. Ja, das heißt, das wären dann also Zellen, bei denen es nicht nur diese feste Komponente gibt, sondern vielleicht kleine Mengen an Flüssigkeit, die praktisch als Moderator wirken zwischen diesen Grenzflächen. Das funktioniert deutlich besser. Ja, und dann gibt es eben auch so Hybridmodelle. NIO hat da drüber gesprochen, dass also die eine Hälfte auf der Kathodenseite, dass sie da einen flüssigen Elektrolyt haben und dass sie dann irgendwie eine feste Trennwand hätten und dann eine feste Anode. Das kann alles gehen, aber man muss es halt auch in der Praxis sehen. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil Dinge, die jetzt im Forschungsstadium gelingen und die bejubelt werden, sind nicht immer übertragbar auf eine großtechnische Anwendung. Da gibt es sehr, sehr viele Hürden. Und es fängt schon bei der Fertigung der Materialien an, ob man die dann in großem Maßstab so herstellen kann, sodass sie die gleichen Eigenschaften haben. Es kann aber auch sein, dass der Fertigungsprozess einfach so teuer ist, dass es praktisch keinen Business Case gibt hinterher. Ja, oder man stellt eben doch fest, dass es da irgendwo ein Sicherheitsproblem gibt. Oder die Lebensdauer ist dann doch nicht so, um was ich das vorstelle. Da gibt es also viele, viele Dinge, die gelöst werden müssen. Und man muss dann auf großer Skala halt nochmal beweisen, dass dieses Konzept auch wirklich tragfähig ist. Und da sind manche vielleicht zu optimistisch. Das sind vor allem natürlich Startups, die halt hoffen, durch solche tollen Meldungen Mittel beizubekommen, ist verständlich, ja, aber man muss da halt auch vorsichtig sein und vielleicht nochmal nachfragen nach einem Jahr, wie es denn jetzt eigentlich geworden ist.
Ja, ist so ein bisschen auch eine Feststellung, wenn solche Pressemitteilungen ja durch den Äther schwirren, wenn man dann genauer nachguckt, dann sind es halt oft dann irgendwie nur Knopfzellen, die dann im Labor irgendwie eine besonders hohe Energiedichte oder auch eine schnelle Beladung hinbekommen haben. Aber wie das dann Ganze dann aussieht im Fahrzeugmaßstab mit einer großen Zelle und dann eben auch unter den Punkten ja Haltbarkeit, Industrialisierung und so weiter, das ja, das können die meistens noch nicht beantworten. Ja, klar, weil das noch im Labor stattfindet. Aber damit kann man auch relativ viel ja rausfiltern, was dann wirklich spannend ist. Und meine Beobachtung ist so ein bisschen, wenn jetzt wirklich so ein großer Player daran geht, wie halt CATL, die sind ja Weltmarktführer bei Lithium-Ionen-Batterien, und die machen was, dann kann man da schon eher mal genauer hinschauen, genauer hinhören, weil es dann meistens auch was hintersteckt, als wenn es halt irgendwie ein kalifornisches Startup ist oder so.
Auf jeden Fall, und vor allem, wenn es dann noch irgendwie andere Firmen gibt, die halt was Ähnliches machen. Dann verdichtet sich das langsam. Ich meine, es gibt so ein Muster bei kleineren Firmen oder Startups, die natürlich Aufmerksamkeit generieren wollen. Die picken sich oft eine bestimmte Eigenschaft der Batterie raus, in der sie dann wirklich gut sind und die sie verbessern konnten. Aber sie sagen nicht, wie es mit dem Rest aussieht. Ja, in der Regel, there's no free lunch, also ist es halt so, man verbessert irgendwas auf einer Seite und holt sich dadurch einen Nachteil woanders ein. Und darüber wird natürlich nicht gesprochen. Und manche sind dann vielleicht auch überoptimistisch. Ich kann mich erinnern, da gab es ein Startup vor ein paar Jahren in der Schweiz. Und die waren ganz beseelt. Die haben also, sagen wir, sie haben das Problem gelöst. Die haben alle immer das Problem gelöst. Und die hatten das Problem gelöst, weil sie ein Speichermaterial haben, das einfach eine besonders hohe Speicherkapazität hat. Die haben damit geworben, George Clooney hat investiert und was weiß ich was alles. Naja gut, und dann haben sie irgendwann mal einen kleinen beigegeben, haben gesagt, sie machen jetzt vielleicht doch lieber Festkörperbatterien, also kompletter Wechsel. Und was war passiert? Die haben sich auf ein sogenanntes Vanadiumoxid gesetzt. Vanadiumoxid ist bekannt als Speichermaterial. Es ist sehr leicht und hat eine hohe sogenannte gravimetrische Speicherkapazität. Das heißt, man hat pro Masse eine Menge Kapazität da drin. Jetzt ist es aber so, wenn ich dann sage, ich will es ins Auto bauen, da spielt die Masse gar nicht mehr so die Rolle, sondern es kommt auf das Volumen an. Und wenn ich ein sehr leichtes Material habe, dann ist die sogenannte Dichte ist halt gering. Da brauche ich für die gleiche Masse brauche ich viel mehr Volumen. Das heißt, am Ende des Tages kann ich das dann zwar in eine Autobatterie reintun, aber erstens mal wird die Schweine teuer weil das Vanadium halt auch nicht ganz billig ist. Und zweitens ist es so, dadurch, dass die Räume, das Raumangebot in der Batterie begrenzt ist, ich habe diese Baueinheit in meinem Auto, kriege ich da einfach nicht genügend rein. Ja, und dann ist halt die Speicherkapazität schwächer. Das haben die dann gemerkt, nachdem die ganzen Investoren da schon ordentlich Geld reingegeben haben. Und naja, so kann es passieren.
Gibt es denn noch eine andere Technologie so am Horizont, wo Sie sagen, ja, da könnte aber schon noch was draus werden, das hat Potenzial, da sind vielleicht auch mehrere Firmen unterwegs, die daran forschen, abseits der jetzt bislang genannten Beispiele?
Ja, also ich sag mal so, es gibt in der Batterieentwicklung drei Ebenen. Die unterste Ebene ist das Material selber. Material, da kann man noch sich Dinge vorstellen. Man kann vielleicht irgendwann Graphit durch höhere Anteile von Silizium ersetzen. Da ist also nochmal bis zu 30-40% Reichweite mehr drin. Ja, das ist das eigentliche Material. Dann habe ich die Batteriezelle und dann baue ich aus diesen vielen Zellen, baue ich dann den Batteriepack. Über ein Batteriepack haben wir vorhin schon gesprochen. Da gibt es also diese neuen Anordnungen mit dieser Cell-to-Pack-Technologie oder Blade-Battery, die einfach erlauben, größere Zellen reinzumachen. Und jetzt hat sich auch was auf der Zellebene getan, weil man hat vor ein paar Jahren entdeckt, dass diese Zellarchitektur, die wir jetzt jahrzehntelang hatten, mit der Kathode, mit der Anode, dazwischen irgendwie ein Separator und der Elektrolyt und dann zwei Stromabnehmer dran, die als in Stein gemeißelt galt, auch funktioniert, wenn man bestimmte Teile einfach weglässt. Und das sind die sogenannten Zero-Excess-Batterien oder also Batterien, bei denen es keinen Überschuss mehr gibt oder manche bezeichnen die auch als anodenlose Zellen. Was macht man da? Man nimmt einfach das Graphit, was Speichermaterial ist im Minuspol, raus und scheidet das Lithium beim Beladen direkt auf der Kupferfolie, die darunter liegt, ab und macht aber davor noch eine feste Wand, also einen sogenannten Festelektrolyten, damit da es keine Kurzschlüsse gibt innerhalb der Zelle. Und dadurch spare ich nochmal einiges. Und der Spitzenwert, der mir jetzt bekannt ist, der ist von einer chinesischen Arbeitsgruppe erzielt worden, von Hong Li. Die haben immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Kanadiern aus der Dalhousie University. Und die haben berichtet, genau so ein Prinzip, also anodenlos und dann noch ein tolles Kathodenmaterial dazu. Sie haben alles optimiert in der Zelle, alles auf Gewicht genau austariert und alle überflüssigen Gewichte raus und kam am Ende raus mit 711 Wattstunden pro Kilo. Das ist einfach mal doppelt so viel wie das, was wir im Augenblick haben. Ja, oder mehr noch. Ja. Und wir können jetzt im Augenblick noch nicht sagen, ob es das in die Anwendung schaffen wird. Aber wenn das tatsächlich es schaffen sollte in die Anwendung, dieses Konzept, ja, dann hätten wir bei Autobatterien heutiger Größe, hätten wir dann eine Reichweite von 1900 Kilometern oder sowas. Ja. Brauchen wir nicht. Aber man könnte dadurch die Batterie eben halb so groß machen, zum Beispiel. Und die wird dann natürlich auch deutlich billiger, weil man weniger Material braucht.
Erfahrungsgemäß brauchen solche Dinge aber ja immer noch relativ lang vom Forschungslabor, sag ich mal, bis ins Produkt. Ich stelle immer gerne die Frage zum Schluss, wo sind wir denn so in 5 bis 10 Jahren voraussichtlich? Was wird da dominieren? Ist es immer noch der klassische irgendwie NMC-LFP-Mix oder kommen da schon neue Technologien in relevanter Größe auf den Markt?
Also letzten Endes ist ja die Frage auch, wo wollen wir denn hin? Überhaupt, ja, mit was für einer Lösung wären wir denn zufrieden? Wären wir denn mit 800 oder 1000 Kilometer Reichweite zufrieden? Ich würde sagen, ja, mehr als genug. Wären wir mit Ladezeiten zwischen 5 und 10 Minuten zufrieden? Ja, ja. Und da würde ich mal sagen, sind wir schon relativ nahe dran. Was jetzt eher noch benötigt wird, ist die Ladeinfrastruktur. Weil die Tatsache, dass so eine Batterie in 6, 8 Minuten beladbar ist, heißt ja noch nicht, dass wenn ich das zu Hause an die Wallbox stecke oder an den 11 kW-Lader, dass die dann auch in 6 bis 8 Minuten voll ist, mitnichten. Da brauche ich also mehrere hundert Kilowatt an Leistung, die da reingehen. Und das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung für die Ladeparks. Wenn ich mich mit einem Kollegen unterhalte, der Elektrotechniker ist, der zuckt da mit den Schultern und sagt, das ist alles im Prinzip kein Problem. Die ganze Erde ist voll mit armdicken Kabeln. Da kann ich auch noch ein paar mehr hinlegen. Strom ist voraussichtlich auch genug da. So, man muss halt die Infrastruktur ertüchtigen. Mittelspannungsnetz. Und wenn wir jetzt tatsächlich auch ins LKW-Laden gehen, und da sieht es ja auch so aus, als ob das Ganze elektrisch werden würde. Ja? Also pro einem Brennstoffzellen-LKW wurden im letzten Jahr 500 batterieelektrische LKW zugelassen, laut Kraftfahrtbundesamt. Und denen reichen schon normale Schnelllader aus, um in ihrer Fahrtpause, die müssen ja alle 4,5 Stunden Pause machen, 3/4 Stunde, da laden die mehr als genug drauf für die nächste Etappe. Das heißt, sie können die Kiste nie leer fahren und sind genauso schnell unterwegs wie ein Diesel. Gibt es keine Unterschiede mehr. Und da muss man dann aber, wenn ich jetzt wirklich viele LKWs da laden möchte, da brauche ich dann eine Hochspannungsleitung. Da reicht mir dann so ein Mittelspannungsnetz wahrscheinlich nicht mehr. Das Gute ist, dass in Deutschland wir sehr oft den Fall haben, dass die Hochspannungsleitungen entlang der Autobahn liegen. Das heißt, da ist es dann nicht allzu weit, um da mal eine Querleitung anzuzapfen.
Ja, an der Stelle vielleicht kurz der Verweis: Wir hatten in der Folge 64 des Podcasts einen ja, Austausch über die Stromnetze, und das ist auch das, was mir am meisten hängen geblieben ist, dass, wenn ich praktisch so einen Megawatt-Charging-Ladepark mit 8 mal 1 Megawatt zum Beispiel anschließen will, dass ich da wirklich dann eben auch einen Abgriff vom Hochspannungsnetz brauche und die einen Planungsvorlauf von 10 Jahren teilweise haben. Also, dass ich da wirklich dann jetzt wissen muss, wo brauche ich die denn in 10 Jahren?
Deutschland-Tempo.
Das klingt ja im Prinzip so ein bisschen, als wenn die Batterien ja eigentlich schon für, ja, vielleicht noch nicht für alle Anwendungsfälle im letzten Stand, also sicherlich gibt es immer noch irgendwo was, wo man sich weniger Gewicht oder ja vor allem weniger Kosten wünscht, aber grundsätzlich ja die Herausforderung schon gemeistert hat und wir jetzt eigentlich dann doch mit den klassischen Technologien ja eigentlich schon fast am Ziel angekommen ist, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen würde. Jetzt muss es halt nur noch entsprechend umgesetzt werden.
Also es gibt jetzt halt noch so ein paar Dinge zu klären, wie zum Beispiel der Preis von Elektrofahrzeugen in Europa. Ich habe es heute gelesen, da kommt ja jetzt von BYD so ein Kleinwagen, der Dolphin Surf oder sowas, für 19.000 Euro. Ja, der kostet in China 7.600 Euro. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Batteriezellen mittlerweile so günstig geworden ist. Früher hat man ja gesagt, wenn die Batteriezelle günstiger ist als 100 Dollar pro Kilowattstunde, dann kann das Elektroauto billiger werden als der Verbrenner. Ja. Im Augenblick sind wir bei 60 Dollar pro Kilowattstunde. Ja. Das heißt, wir sind längst in dem Bereich. Und wenn ich dann, ich sag mal, eine 80 Kilowattstunden Batterie von einem Tesla oder irgend sowas austauschen möchte oder von einem anderen Fahrzeug, ja, 80 Kilowattstunden, wenn dann der Packpreis irgendwo bei 110 Dollar pro Kilowattstunde liegt, dann sind das 8 bis 9.000 Euro. Ja. Das heißt im Klartext, die Batterie ist mittlerweile genauso teuer oder sogar noch billiger als Motor, wenn ein Motor kaputt geht. Ein Freund von mir, der hat irgendwie letztes Jahr einen Motor von seinem Audi A6 geschrottet. Ja, das hat 13.000 Euro gekostet. Ja. Und so eine Batterie, die kriege ich halt mittlerweile für einen Preis, der nicht mehr unbedingt teurer ist. Hängt aber natürlich auch vom Hersteller ab.
Und wie viel Marge er dann noch aufrechnet,
Genau.
weil er es dabei verdienen will. Ja.
Aber wir sind eigentlich dort. Ja.
Ja, also es ist ja eigentlich, hat ja nur mal belegt, dass eben die ja vorhandenen Technologien, also es gibt ja diesen schönen Spruch, we have the technologies, let's implement them, dass wir eigentlich genau da jetzt angekommen sind und jetzt auch gar nicht mehr unbedingt auf die nächste Wunderzelle noch warten müsste. Das wird schön, wenn die kommt, aber eigentlich kann man auch sagen, ja, das, was wir haben, damit lässt sich eigentlich schon sehr viel umsetzen. Vielleicht noch nicht das elektrische Flugzeug bis ins Letzte, aber zumindest, wenn wir hier über den Straßenverkehr reden, dann kann man schon sehr, sehr viele Use Cases damit ja abdecken. Und ja, wenn es die nächste Zelltechnologie dann kommt, da kann man schlecht voraussehen, die ist dann halt da, wenn sie da ist, wenn sie sich dann im harten Alltag auch ja bewiesen hat und entsprechend in großen Stückzahlen hergestellt werden kann. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Einblicke und Ihre Einschätzungen, Herr Fichtner, hier für die, ja, das Thema Batterietechnologien. War wieder sehr interessant, mal zu sehen, ja, was sich alles so ergeben hat in letzter Zeit und wie es weitergeht. Und ja, nochmal vielen Dank, dass es geklappt hat. War sehr interessant.
Ja, und vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Ja, und dann nochmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like hinterlasst oder uns weiterempfehlt, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.